Klein, aber hart.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier beim Podcast der Hoffnung mit uns Michael Klein
und André Hart.
Ja, Podcast der Hoffnung, ich habe schon gesagt, endlich eine Trendwende in der Corona-Krise. Zum ersten Mal ist die Zahl der Infizierten niedriger als die Zahl der Experten. Das ist doch großartig. Das ist die Meldung dieser Woche. Und ja, tatsächlich, auch das ist der Ansatz dieses kleinen Podcasts. Wir wollen so ein bisschen die Woche Revue passieren lassen.
Ja, und aber an einem besonderen Tag übrigens. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Wir haben nicht drüber gesprochen. Heute ist ja der 14. Mai 2020.
Ja,
da wir gerade zusammen hocken, sozusagen virtuell zusammenhocken.
Ja,
und das aufzeichnen. Weißt du, was für ein Tag heute ist?
Donnerstag, ja.
Herzlichen Glückwunsch. Haben wir das doch mal nach all den Jahren geklappt. Die Wochentage kann er jetzt. Das mit den Socken anziehen üben wir noch. Nein, es ist der Tag der heiligen Corona.
Ach, tatsächlich.
Mhm. Die Schutzpatronin der...
Der Fischer? Nee, warte, ich hab's mal... Oder? Nee, der Jäger. Nee, was ist denn Patrona? Ich weiß, es gibt in Bayern irgendwo eine Kirche und die heißt Patrona und die haben sie eben für diese Patronin gebaut. Wen schützt sie denn?
Tatsächlich, und in Bayern und in Österreich, jetzt, pass mal auf, jetzt wird's merkwürdig, keine Verschwörungstheorie. In Österreich wird sie auch tatsächlich zur Seuchenabwehr angerufen.
Guck an,
die heilige Corona. Und eigentlich ist sie aber die Schutzpatronin des Geldes, der Fleischer und der Schatzgräber.
Aha.
Heute, heilige Corona. Ist übrigens ganz blöd gestorben, hat ihr alles nichts genützt, hier auch Seuchenabwehr und Geldwäsche.
Ja.
Sie hat als Heilige, sie wurde irgendwie dann hinterher hingerichtet, weil sie einem anderen Heiligen geholfen hat und Trost zugespendet hat und was weiß ich. Und sie wurde übrigens durch zwei Palmen getötet. Also man hat sie zwischen zwei Palmen, die man runtergebogen hat, gespannt und die dann hochschnellen lassen. Und dann wurde sie entzweit.
Das ist aber auch nicht schön.
Nee, auch nicht schön.
Gottes Willen. Die heilige Corona. Mensch, Michael, ich freue mich so. Ich freue mich immer auf die Stunde mit dir. Einmal in der Woche. Also ich meine, wir haben ja öfter miteinander zu tun. Wir machen ja Radio jeden Morgen. Aber so diese Stunde, jetzt am Nachmittag, ach, das ist toll. Und ich bin ganz hippelig. Ich bin mit dem Fahrrad hier.
Ui.
Ich bin mal wieder, was ja morgens überhaupt nicht möglich ist, weil morgens jede Sekunde ist ausgetaktet. Man versucht ja dann wirklich bis zum Anschlag zu schlafen, was bei mir im Normalfall 3.35 Uhr ist. Und da kommst du ja nicht dazu noch zu sagen, ach ja, jetzt ziehe ich mal ein bisschen eine Fahrradjacke an und fahre mit dem Fahrrad in den Sender. Das machst du ja nur nach mittags. Und deswegen, schuld, ich bin tiefenentspannt mit dem Fahrrad unterwegs und ich bin gerade überhaupt so ein bisschen in der Fahrradphase. Wenn ich einfach mal erzähle, ich glaube, wir haben beim letzten Mal gar nicht drüber geredet. Ich war ja am vergangenen Wochenende auf Sachsens höchsten Gipfel, auf dem Fichtelberg.
Mhm.
Ja, das heißt, wir hatten so das Projekt von Sachsens höchstem Bauwerk. Das wissen viele nicht, die uns jetzt vielleicht in NRW zuhören, deine Mama zum Beispiel oder wo auch immer in Deutschland. Wir grüßen auch die angeschlossenen Sendeanstalten in Österreich und der Schweiz. Also das höchste Bauwerk Sachsens ist 302 Meter hoch und ist der Schornstein vom Heizwerk des Chemnitzer Energieversorgers 1 Energie. Und der ist 302 Meter hoch. Und tatsächlich das höchste Bauwerk Sachsens. Wissen viele nicht, also höher geht's nicht. Und das ist so ein bunter Schornstein, der hat 7 verschiedene Farben. Und deswegen auch sagt man nicht nur Sachsens, sondern das höchste, warte mal, wie nennen Sie es, Gesamtkunstwerk der Welt sogar.
Das höchste. Also
das höchste, ja.
Gesamtkunstwerk. Sonst Gesamtkunstwerk ist ja auch schon Thea Gottschalk, die Ex-Frau von Thomas Gottschalk war ja auch schon ein Kunstwerk, aber die ist wahrscheinlich auch weniger als 1,80 Meter hoch.
Ich denke auch nicht so groß und wie traurig muss sie sein. Der Thomas Gottschalk war ja in dieser Woche immer wieder in den Medien und wurde zitiert mit den Worten, er hat jetzt endlich seine Traumfrau gefunden. Ist, glaube ich, immer doof für die Frau, die man nach 40 Jahren verlässt, dann zu sagen, jetzt endlich meine Traumfrau. Es ist ja schön, dass er da noch den zweiten Frühling für sich entdeckt hat.
Ja, eben. Ja. Aber ich musste also wirklich, man muss sich auch mal im Internet anschauen, diesen hohen Schornstein. Die Farbauswahl hab ich ja dann diese Woche auch gelernt. Ist ja nicht rein zufällig. Da hat sich nicht irgendwie der Azubi, der Praktikant des Energieversorgers hingesetzt und gesagt, ach, mach mal bunt oder mit Legosteinen irgendwie ein Modell und dann hat man hinterher gesagt, oh, komm mal, die Farben, die nehmen wir jetzt, das sieht ganz hübsch aus. Nee, das ist ja wirklich, also das ist ja mit Hand und Verstand, also sprich.
Ja, französischer Künstler, ja, Designer, glaube ich, und wahrscheinlich auch sehr teuer, das ganze Thema.
Also ich bin ganz ehrlich, meine Farben wären es nicht. Es sieht so ein bisschen, das ist auch so eine etwas seltsame Anordnung, aber es ist halt künstlerisch wertvoll.
Guck mal. Wie gesagt, ich freue mich, dass Thomas Gottschalk noch den zweiten Frühling erleben kann, weil wahrscheinlich ist er nicht so viel Fahrrad gefahren. Ich habe ja immer total Schiss. Also wir haben diese Tour gemacht von diesem Schornstein auf dem Fichtelberg, das sind ungefähr 70, 80 Kilometer. Das geht schon immer steil bergauf und ich habe bis heute, tut mir untenrum alles weh. Ich sag's ja, also der Hintern sowieso, aber nicht nur Hintern. Ich habe immer so viel Schiss. Ich bin ja nicht einfach dort spazieren gefahren, sondern das ist ja eine Challenge, haben wir im Radio ein bisschen gemacht, um das zu erklären. Jens Fiedler sagt dem einen oder anderen vielleicht noch was, der war vor, Gott frag mich, 20 Jahren mal mehrfacher Olympiasieger und Weltmeister im Bahnradsport. Also ein Mann mit Oberschenkeln. Ja, da passen wir im Ganzen rein, glaube ich, Micha. Ja. Und das ist auch immer noch gut dabei, auch wenn jetzt langsam so das Bäuchlein kommt, halt, wie alt ist der Jens jetzt? Mitte, Ende 40, denke ich. Und ja, das war schon aufregend und anstrengend, aber ich mach mir dann immer Gedanken, was das untenrum macht. Ich habe ja so immer ein bisschen Schiss, zu viel Fahrrad zu fahren, weißt du, so ja. Jetzt in diesen Zeiten, das Wetter wird schöner, Corona, kannst du jetzt auch nicht öffentliche Verkehrsmittel großartig und so weiter, die Fahrradhändler, die kommen vor Lachen nicht in Schlaf, weil überall werden, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal schon besprochen, überall werden Fahrräder ohne Ende gekauft, egal ob mit Antrieb oder ohne, also mit Elektroantrieb oder ohne, es ist unfassbar, eine regelrechte Fahrradwelle, die über Deutschland hinweg schwappt. Und ich mache mir trotzdem immer Sorgen, wenn man zu oft Fahrrad fährt, was macht das mit einem Mann? Ich habe immer so dieses Bild von Jan Ulrich vor mir, ehrlich gesagt. Der ja total ausgetickt ist in der letzten Zeit und aggressiv geworden ist und was weiß ich und sich völlig daneben benimmt. Jan Ulrich, für die jüngeren Hörer, war mal Tour de France Gewinner, oder? Hat er gewonnen? Ja, ich glaube, er hat mal gewonnen. Ich glaube, er hat die Tour de France mal gewonnen, als einer der ganz wenigen oder sogar als der einzige Deutsche überhaupt. Und meine Theorie ist ja, dass der Jan Ulrich so freidreht jetzt nach seiner Karriere, ist, dass der Mann einfach keinen Sex mehr haben kann, wegen dem vielen Fahrradfahren.
Ach, so meinst du? Dass man sich da was kaputt macht?
Dass man sich da was kaputt macht. Das ist meine große Angst beim vielen Fahrradfahren. Ich weiß jetzt nicht genau, was da dran ist. Ich bin auch relativ unvorbereitet jetzt. Ich habe mich auch nie wirklich jetzt wissenschaftlich damit beschäftigt. Aber kennst du die Gerüchte auch? Kannst du mal gucken? Vielleicht, wenn du das mal eingibst. Ich komme ja nicht ins Internet.
Sonst ich hätte ja immer die Theorie gehabt, dass bei diesen Rennrädern, da hast man ja direkt auch diese Querstange noch vor sich. Das heißt, wenn du dann irgendwie mal abrupt bremsen musst und vom Sattel runterrutschst, dann rutschst du ja mit den reproduktionswichtigen Teilen genau auf diese Stange. Da könnte ich mir vorstellen, da passiert dann was Böses.
Ey, Alter, und das tut so weh. Mir ist das ja wirklich ab und zu passiert. Und bei Rennrädern, ich bin ja auch Rennrad gefahren mal eine Zeit lang, als hier Hawaii Ironman und so weiter anstand. In der ersten Zeit, du hast ja dann so diese Klickpedalen, wo du dich mit deinem Schuh einklickst in die Pedale. Und wenn du an die Kreuzung ranfährst und das nicht gewohnt bist, kommst du nicht schnell genug aus diesen Klicks raus, aus diesen Pedalen. Ja. Und was passiert? Du hältst an mit dem Fahrrad, kommst nicht aus diesen Pedalen raus und fällst einfach um wie ein Brett. Bumm! Das tut so.
Das tut also ich gucke gerade, pass auf, die ersten Ergebnisse von Google. Du kannst ja jetzt dein Bild zusammenbauen. Also, news.de schreibt, Impotenz durch Fahrradfahren, Fragezeichen, Doppelpunkt, nur ein Mythos, Fragezeichen.
Siehst du, geht schon los.
So, gewelt.de, gesund in Kürze, Radfahren kann impotent machen. Süddeutsche.de, Risiko im Radsport, stramme Waden, kranke Samen.
Das ist meine Lieblingsschlagzeile. Stramme Waden, kranke Samen. Ja, siehst du, also scheint irgendwie tatsächlich was dran zu sein. Ist ja auch immer was dran, wenn es da steht.
Man müsste jetzt nochmal genau sich das jetzt durchlesen. Also anhand der Schlagzeilen würde ich sagen, es wird zumindest in der Fachpresse diskutiert.
Es wird diskutiert zumindest, das ist nicht auszuschließen. Es hat sich am Rande dieser Fahrradtour noch eine kleine Anekdote zugetragen. Ich weiß gar nicht, ob wir die im Radio behandelt haben. Sie hat ein bisschen, also zumindest an meinem Selbstbewusstsein genagt, wenn ich ehrlich bin. Und zwar wurde das Thema auch in der Zeitung thematisiert. Ja, diese Tour, so Radio, Onkel gegen Olympiasieger und so weiter auf dem Fichtelberg etc. Und da gab es, und diese Zeit, die Zeitungen sind ja heute auch alle digital und es ist die Mopo und da gibt es ja den digitalen Ableger Tag 24 und die hatten unsere Schlagzeile quasi direkt platziert gegen die Schlagzeile, ich habe es jetzt ehrlich gesagt gar nicht konkret im Kopf, gegen die Schlagzeile von zwei Pornosternchen, also zwei Mädels Anfang 20 oder so, die dort aneinander rummachen. Ja. Auch so mit großem Foto und irgendwie die Insider kennen die, weil also sie wurde da irgendwie mit vollem Namen benannt, keine Ahnung, Clara, so sowieso, mit Susi sowieso und machen sich Corona schön. Und dann siehst du, wie sie so aneinander rumfummeln. Dann müssen die natürlich dann so die brisanten Stellen, sind dann immer so Sternchen drüber, weißt du? So animierte Sternchen, dass man nicht zu viel sieht.
So, und jetzt hättest du auch gerne bei dir Sternchen
an. Wir standen direkt daneben und da kannst du ja gucken, dann haben wir das mal morgens gemacht, eine Stunde lang, wie so die Klickzahlen sind, wo die Leute so draufklicken. Mhm. Ja? Also Radio Fuzzi fährt auf dem Fichtelberg oder Pornosternchen spielt am anderen Pornosternchen rum.
Und
das war sehr spannend. Micha, wir haben knapp verloren. In dieser Stunde waren es irgendwie 1900 Klicks für die Mädels.
1900,
also wirklich also die dann wirklich nackig da irgendwie, keine Ahnung, und nur irgendwie 1400 Klicks für die Radtour.
Das ist aber schon gut. Ich hätte gedacht, das wäre wesentlich schlechter für euch.
Siehst du mal, du unterschätzt mich eben auch.
Ich bin ja besser im Schlagzeilen machen. Deswegen, ich hätte daraus gemacht, Radiomoderator setzt seine Zeugungsfähigkeit aufs Spiel.
Ja, oder sowas. Irgendwie so. Und dann vielleicht, oder gut, das waren zwei Mädels, die sie dort quasi uns als Konkurrenz direkt daneben gesetzt haben. Denn wir zwei dann vielleicht nackig auf dem Fahrrad oder so. Irgendwas und dann auch so mit Sternchen irgendwo, dass man nicht zu viel sieht.
Aber ich hätte darauf gewollt, dass der Jens dich auch ein bisschen dabei anmalt. Also ihr habt ja, es gibt ja bei der Tour de France auch diese lustigen Shirts, so dieses Weiß mit den Punkten drauf und so weiter. Mhm. Dann hättet ihr euch gegenseitig die Trikots mal malen können.
Ja, stimmt. So Bodypainting meinst du?
Bodypainting.
Ja, könnte man jetzt schon wieder, ich meine, wir sind ja nicht flach in diesem Podcast, können wir sagen, aber Bodypainting, das machen wir doch Ostern immer. Mit den Eiern. Ja, Herr Klein, das war also diese Geschichte. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken. Wir haben ja versucht, schon in den letzten Ausgaben immer so ein bisschen schlüpfrig zu sein. Aber das scheint tatsächlich, also es ist wirklich noch so, Sex sells.
Ja, offenbar schon.
Sex sells. Also, und wir müssen irgendwie gucken, dass wir da die Kurve kriegen.
Ja, aber ich glaube, der große Unterschied ist, man muss dann nochmal irgendwie 20 Jahre jünger sein. Man müsste ein bisschen mehr Brust haben und anders aussehen und eben auch eine gute Freundin haben, die man anmalen kann. Also da fehlen uns schon so ein paar Sachen. Ich habe gerade quer geguckt auf das prostataspezifische Antigen achten. Da sagen Experten, also das könnte schwierig sein beim Radfahren.
Das prostatatische Antigen?
Das prostatatische Antigen.
Aha, okay. Wie ist es bei Frauen eigentlich, bei Frauen und Fahrradfahren? Haben die mehr Spaß als Männer? Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Das Erstaunliche ist, dass die ja nicht diese Stange da vorne haben, auf die man fallen kann bei den Fahrrädern.
Aber du sitzt ja trotzdem auch auf diesem harten Sattel.
Richtig.
Ewig, ja.
Und was ist da eigentlich besser, dass man das Gelpack in dem Sattel drin hat oder in der Hose? Das musst du mir jetzt erklären können.
Also normalerweise in der Hose. Also du hast ja Radhosen. Was wichtig ist, niemals einen Schlüpfer drunter ziehen. Ja? Also nichts unter die Radhose drunter ziehen. Was insofern, wir haben ja auch schon mit Freunden und auch schon mit dem Radio so Wochentouren gemacht. Ja, das ist so eine Woche, so wir sind über die Alpen gefahren oder an die Ostsee gefahren und solche Sachen. Das macht sich dann logistisch schon mal ein bisschen schwierig, weil so viele Radhosen, die gepolstert sind, hast du ja nicht. Und du sollst also wirklich diese eine Radhose nur anziehen und nichts drunter. Ja. Aha. Das heißt, du stehst normalerweise vor der logistischen Herausforderung, abends am Ende einer solchen Tour deine eine Radhose irgendwie durchzuwaschen. Ja, weil wir haben ja von der Mutti gelernt, man zieht den Schlüpfer nicht zweimal an und in dem Fall ist ja die Radlhose quasi ja Schlüpfer und dass sie dann bis zum nächsten Morgen wieder trocken ist, ja, dass sie wieder anziehen kannst. Verstehst du, was ich meine? Das ist die Herausforderung bei Radtouren, die länger dauern, weil um Gottes Willen niemals gepolsterte Radtouren mit Schlüpfer tragen, weil sonst macht das wohl alles überhaupt keinen Sinn, weil die Falten, die dann der Schlüpfer irgendwie, dann wie sagt man, die Falten, die sich da auftun, das ist dann wohl auch nicht gut für den Hintern, tut dann auch wieder weh.
Aber ist das auch der Grund, die fahren doch immer wenn die Profis trainieren, dann fahren die doch immer so an diesem, wie heißt das, Pantalon, diese Perlenkette, wo die hintereinander wie aneinander aufgereiht sind. Und dann fährt einer mal raus und fährt schneller und setzt sich wieder davor. Ich dachte immer, es liegt an der Aerodynamik, dass die da irgendwie alle mal im Windschatten fahren dürfen und sich nicht so anstrengen müssen. Liegt es in Wirklichkeit daran, dass einer auch mal wieder gerne frische Luft hätte und nach vorne fährt? Dann?
der nach vorne fährt, das ist der pullern muss. Die machen das ja während der Fahrt. Und der pullert dann vorne, dass die hinter ihm dann auch was davon haben, weißt du?
Ach so, also Verdunstungskühle, meinst du, ja?
Und was wirklich ist, also man denkt immer, Tour de France, das sind ja irgendwie einen halben Tag unterwegs, was machen die, wenn die mal kacken müssen? Da fahren die wirklich rechts ran.
Aha.
Also
aha.
Muss man
als Profi-Fahrradfahrer wirklich...
Also das mit dem Pullern geht wohl irgendwie während der Fahrt, aber das große Geschäft, da müssen die wirklich anhalten.
Wirklich alle, die das gelbe Trikot tragen, sind dann weiter hinten gefahren oder sind die eher weiter vorne gefahren?
Ja, das die Geschichte des gelben Trikots ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Hier, weil wir gerade bei Sexualität waren, Micha, wir haben Post. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob es am Puppertier ist. Entschuldigung, wir haben in der letzten Woche ja über Puppertiere gesprochen. Wir haben gesagt, dass wir die Zielgruppe ein bisschen aufmachen müssen und dass es Beschwerden gab, wir würden die puppertierende Gruppe zu wenig respektieren und...
Das heißt, unser Podcast ist jetzt schon in den Kanon des Kultusministeriums aufgenommen worden und wird in Schulen aufbereitet.
Und ja, wahrscheinlich, irgendwann sind wir Schulstoff, ich sag's dir. Geht ja wieder los.
Ja.
Mensch, in Sachsen geht die Schule wieder los. Heute Donnerstag, der 14., Tag der heiligen Corona. Und am Montag, dem 18., dürfen dann alle Schulen wieder aufmachen. Ja.
Und alle Lehrer schlagen die Hände über den Kopf zusammen, weil sie nicht wissen, wie sie es bewerkstelligen sollen.
Sind im Grunde genommen fassungslos, weil die jetzt nur ein paar Tage Vorlaufzeit hatten. Wusste ja auch keiner bis vor ein paar Tagen, wie es da weitergeht. Da hieß es ja noch, wir werden alle sterben. Und dann plötzlich, okay, jetzt machen alle Schulen wieder auf. Und die Schulen sind natürlich zum Teil ziemlich überfordert. Und auch die Lehrer. Und ja, Gott, ich glaube, den Schülern ist es egal. Die meisten freuen sich, dass sie wieder in die Schule dürfen. Bloß für die allermeisten wird sich sowieso nichts ändern, weil das logistisch gar nicht machbar ist, dass die Kiddies wieder in die Schule kommen. Und ich glaube, viele Schulen sagen schlicht und ergreifend, wir bleiben erstmal bei dem Modell Homeschooling und machen so weiter wie bisher und gucken dann mal ganz in Ruhe, wie wir das alles hinbekommen.
Aber sollen nicht ganz viele so im Wechsel dann erscheinen? Also die
ja,
einen
eben,
an dem einen Tag, die anderen am nächsten Tag?
Ja, musst du ja auch erstmal hinbekommen. Und dann ist ja Samstagunterricht im Gespräch. Wir hatten ja samstags noch Schule. Wir Alten, wir kennen das ja noch, samstags
in
der Schule.
Für uns hat die Gewerkschaft noch nicht gekämpft für 35-Stunden-Woche und so weiter.
Nee, das ist unfassbar. Du hast es ja auch in NRW, du bist in NRW groß geworden, zur Schule gegangen, da warst du, ich bin in Sachsen-Anhalt zur Schule gegangen, da war es auch so. Also tatsächlich, es gibt viele Gemeinsamkeiten.
Ja, aber ihr hattet, also ich fand die Lösung interessant. Also ihr habt wirklich jeden Samstag gehabt, aber dann nur bis 10, 11 Uhr, sagtest du, glaube ich, ne?
Wir hatten ja relativ kurze Samstage, ich glaube so vormittags immer, ja.
Also
ja.
Für sowas wären wir natürlich im Leben nicht aufgestanden, das lohnt sich ja gar nicht.
Natürlich nicht.
Aber ich meine, samstags fing auch immer noch ein bisschen früher an als unter der Woche, das war ja auch schon asozial. Hatte dann aber auch gerne so bis 12, 30, 13 Uhr, wenn ich das noch richtig erinnere. Und aber bei uns war es dafür immer nur jeder zweite Samstag, was dann aber, glaube ich, ungerecht war, wenn ein Monat 5 Samstage hatte. Aber jetzt will ich nichts Falsches erzählen. Ich glaube, dann mussten wir trotzdem auch noch ran.
Ja, wir hatten samstags, glaube ich, immer nur vier Stunden. Das war, glaube ich, festgeschrieben. 4 Stunden samstags. Mhm. Und dafür hatten wir ja so irre viel Sommerferien. Wir hatten ja noch 8 Wochen Sommerferien. Wie war es bei euch? Also wir hatten ewig lange Sommerferien.
Ich glaube 6.
Wir hatten 2 Monate. Und da hat sich ja auch die Geschichte bezogen, die wir im letzten Podcast erzählt hatten. Du hast von deinem ersten Kurserlebnis erzählt, also dann das erste Mal, dass du ein Mädchen geküsst hast. Und ich auch. Und ich war ja in den Sommerferien immer im Ferienlager und es war halt ein Ferienlager.
Hat sie dir jetzt geschrieben?
Die Angela hat mir leider nicht geschrieben. Ach. Das war ja das Mädchen, was ich zum ersten Mal küssen durfte mit 13, glaube ich, 13 oder sowas. Also der erste richtige Kuss, der als Kuss durchgeht.
Aber die schreibt ja nicht mehr, die hat ihren Namen gewechselt
und lebt
jetzt
in Kanada. Sie ist ausgewandert, keine Ahnung. Oder irgendwo in der Klapsmühle. Traumatisiert. Du, wir haben Post von der Sandra, ja, und zwar zum Thema erster Kuss. Und die Sandra hat uns geschrieben, die meisten Jungs machen beim ersten Mal den Fehler, dass sie es zu wild und zu hektisch angehen lassen. Mhm. Mein Rat für den ersten Kuss ist, dabei immer an Mutti denken, die gesagt hat, auch wenn du hungrig bist, schling das Essen nicht so runter. Alter, woher weiß die Sandra das?
Ja, interessant. Und dass sie sagt, die meisten Jungs, also entjungfert haben beim Küssen. Aber vielleicht, mir hat die Mutti immer gesagt, iss den Teller auf, sonst gibt es keinen Nachtisch. Und deswegen habe ich immer runtergeschlungen.
Siehste, meine ersten Küsse waren dann immer wie beim Bernardiner, weil ich habe die Teller immer so gerne abgeleckt. Weißt du, wenn es geschmeckt hat? Deswegen hat sich die Angela vielleicht gewundert, meine erste Kusspartnerin.
Aber wertvoller Hinweis von Sandra, geben wir gerne an die nachfolgenden Generationen weiter.
Das machen wir, ja. Also nochmal, Mutti hat gesagt, auch wenn du hungrig bist, schling das Essen nicht so runter. Also beim Küssen immer ein bisschen zurückhalten. Ich denke, die Sandra hat da eine Versuchsreihe zugemacht, oder? Ja. Oder was auch immer, sie muss ja wissen.
Und heutzutage, da haben sich die Ernährungsgewohnheiten ja auch geändert. Heutzutage sagt man ja immer, jeden Bissen mindestens 6, 7, 8, 9 Mal kauen, bevor man runterschluckt. Also vielleicht das auch ein bisschen mehr genießen alles.
Ja, da gab's wir hatten doch die verschiedenen Kussarten vorgestellt und es gab doch auch irgend so einen Unterlippenkau-Kuss. Irgendwie.
Ja, dabei aber nicht abbeißen,
knabbern, und nicht kauen. Du sollst auf der Unterlippe knabbern. Irgendwie.
Genau.
Keine Ahnung.
So nicht die Oberlippe, aber die Unterlippe. Wir haben ich konnte noch was dazulernen letzte Woche.
Das ist sicher auch, definitiv. Also vielen herzlichen Dank, Sandra, und wir hoffen, wir können das an unsere pubertierenden Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt so weitergeben.
Das sind ja viele Sachen. Mein Gott, hätte ich das alles vorher gewusst beim ersten Mal. Ja. Aber dann hast du das, ich weiß auch nicht, ob wir was Gutes getan haben, weil dann hast du das jetzt alles im Kopf als Anleitung und gehst daran und überlegst, was muss ich nochmal beachten? Was war Punkt 2? Erst die Handbremse lösen oder direkt mit der Zunge losrudern? Dann bist du auch so verkopft.
Ja, am Ende am besten Automatik. Automatik können.
Wahrscheinlich ja. Vor Macht allem jetzt, wo die Benzinpreise so günstig sind.
Ja. Also, Micha, trotz vieler Lockerungen, wir hatten das gerade eben schon erwähnt, die Krise scheint allmählich ausgestanden. Die Leute sind ja doch noch viel häufiger zu Hause als früher. Und deshalb ja für ein schöneres Alleinzuhause sein, gibt es ja hier unsere kleine Rubrik, unsere kleine Kategorie, unsere Lese- und Streaming-Tipps.
Ja.
Ja. Und wir wollen das ja immer am Anfang machen, bevor dann wirklich der Letzte weggeschaltet hat, dass wir hier doch noch ein bisschen was mit auf den Weg geben können. Ein bisschen Mehrwert. Ja.
Ja. Du möchtest, ja, okay, gut, dann.
Ja. Apropos Lockerungen.
Lockerungen,
Micha. Lockerungen? Entschuldige, dass ich. Da müssen wir vorher noch mal kurz. Lockerungen. Ich habe es ja gerade eben schon so weggeschluppelt, von wegen Krise ausgestanden. Jetzt gibt es ja da dieses Geheimpapier, das ja gar kein Geheimpapier ist, von diesem BMI-Mitarbeiter. Also ich glaube, es ist ein Oberregierungsrat, hast du das mitbekommen?
Ja.
Der hat ja ein, ich glaube, 80, 90 Seiten Papier erst intern verteilt und als er gemerkt hat, dass es nicht so richtig eine Reaktion darauf gab, hat er das dann an sogenannte alternative Medien gegeben, aber auch an normale Medien, wo er schlicht und ergreifend über die Kollateralschäden durch Corona-Maßnahmen spricht, beziehungsweise dass eigentlich so diese ganze Corona-Hysterie ein globaler Fehlalarm ist, der ausgelöst wurde, auch unter anderem von der deutschen Regierung. Hast du es mitbekommen?
Ja, ich hab's gar nicht so genau gelesen. Also nur, dass er hat ja keinen Auftrag dazu. Er hat das ja. zu seiner Dienstzeit gemacht oder hobbymäßig zu Hause. Jedenfalls hat er da wohl Sachen zusammengetragen, wo auch dann andere sagen, naja, so ganz Hand und Fuß hat es dann auch wieder nicht, ne?
Ja. Also um euch da ins Bild zu holen, also im Grunde genommen sagt er, es war ein Fehlalarm. Er sagt aber auch, durch diese Präventivmaßnahmen sind am Ende viel mehr Menschen gestorben als durch das Virus selbst und hat da natürlich auch so ein paar Experten, ja, gibt ja jetzt viele Experten und hat ein paar Professoren mit ins Boot geholt und so weiter und so weiter, ja, und sagt dann quasi schlussendlich, diese Schutzmaßnahmen dienen am Ende nicht mehr wirklich dem Schutz der Bevölkerung, sondern dem Schutz von politischen Amtsträgern und Entscheidern, die sich quasi durch die unnütze Verlängerung der Maßnahmen jetzt nur selber schützen wollen, um ihre vorher gemachten Fehleinschätzungen nicht ganz so offensichtlich erscheinen zu lassen, ja, also du kannst ja jetzt nicht sagen, wir machen monatelang dicht alles und dann von einem Tag zum anderen machen wir alles wieder auf und sagen, so ist es ausgestanden. Deswegen werden wohl laut diesem Papier diese Schutzmaßnahmen künstlich verlängert, damit die nicht so dumm aus der Wäsche gucken.
Okay.
Ja. Und diese Kollateralschäden, naja, das ist halt schwierig. Ne? Das ist, wenn du jetzt als Regierung zum Beispiel sagen würdest, du verbietest den Leuten eine Woche lang das Autofahren, ja, nur mal angenommen, das ist jetzt so, dass es potenziell tödliche Schadstoffe in der Luft gibt, ja, und du würdest sagen, so, wir fahren jetzt mal alle eine Woche lang kein Auto, dann würden ja auch wieder Leute um die Ecke kommen, die dann sagen, aber dadurch, dass man kein Auto mehr fahren kann, sterben ja viel mehr Menschen, ja, seelisches Leid, Menschen, die nicht mehr zur Apotheke kommen, die nicht mehr ins Fitnessstudio kommen und so weiter und so fort, das heißt, die Kollateralschäden werden ja viel größer und so weiter, also das ist immer schwierig einzuschätzen, glaube ich, ja.
Ja, vor allem, ich überlege jetzt gerade auch von der Argumentation, man kann jetzt natürlich so im Sinne der Gegner sagen, guck mal, das Bundesministerium hat das natürlich verhindert, dieses Papier. Es hat es nicht herausgegeben, weil natürlich da auch die Politiker sitzen, die ja selbst sich nicht entlarven wollen, dass sie die Maßnahmen, eben wie dieser Mensch da das sich zusammengereimt hat, nicht lockern, weil sie sich selbst damit die Blöße geben würden. Passt ja auch wieder schön in dieses Schema rein.
Ja,
auf der anderen Seite müssen wir ja sagen, ja, welches Interesse hat denn wirklich ein Politiker nur sozusagen, um an der Macht zu kleben, verlängert er diese Maßnahmen, die ja gleichzeitig bedeuten, dass viele Menschen arbeitslos werden, dass viele Menschen unzufrieden sind, dass die Wirtschaft den Berg runtergeht und so weiter und so fort, was ja dann bedeutet, dass hinterher die Menschen, die unzufrieden sind, arbeitslos sind und so weiter, die werden ja sicherlich nicht die Politiker wählen, die ihnen das so beschert haben.
Naja.
Auch wieder.
Ah, das ist ein weites Feld, schwierig. Ja,
man kann es immer so und so diskutieren, ne?
Ja. Ja, und das mit dem globalen Fehlalarm ist natürlich jetzt auch so eine Sache. Was machst du denn? Also jetzt, keine Ahnung, wenn man sich das jetzt anders vorstellt, ein anderes Bild nimmt, also nimm mal ein Hochhaus brennt, ja, ein riesiger Wolkenkratzer mit Restaurants und Büros und Werkstätten und Wohnungen, hast du nicht gesehen? Ja, und alles dabei in diesem gigantischen Wolkenkratzer und jetzt bricht dort im 27. Stockwerk ein Feuer aus. Ja. Mhm. Es gibt Tote und Verletzte irgendwo im 67. Stockwerk und die Leute im 130. Stockwerk oder im Erdgeschoss, die kriegen davon eigentlich kaum was mit, obwohl der Qualm jetzt schon überall zu riechen ist, aber eigentlich kriegen die kaum was mit. Der Feuerwehrhauptmann, der entscheidet, das komplette Gebäude zu evakuieren. Das betrifft tausende Leute und das hat natürlich wirtschaftliche und soziale Folgen, logisch. Aber ist diese Entscheidung grundsätzlich falsch, alles zu evakuieren, nur weil es im 67. Stock brennt? Das ist ja die große Frage. Ja, es gibt ja so, die großen Kritiker sagen ja dann, ist alles gar nicht so schlimm, es ist nur im 67. Stock. Dann gibt es ja auch Leute, die sagen, es brennt überhaupt nicht. Ja, oben im 130. sehen die das nicht, sagen, habt ihr das Feuer gesehen? Das ist alles nur eine Lüge. Also was machst du als Feuerwehrhauptmann? Eigentlich musst du doch, oder kannst du doch gar nicht anders sagen, als alle raus aus dem Gebäude. oder?
Hat natürlich das Risiko, dass die Massenpanik ausgelöst wird und sich in den Treppenhäusern und unten auf der Straße alle gegenseitig über den Haufen rennen und so weiter und so fort. Also auch sowas hat Kollateralschäden potenziell. Ja, aber man muss es halt abwägen, ne? Was ist wirklich dann in der Gesamtheit das Sinnvolle? Aber ich finde halt schwierig, es sind so immer diese Abwägung, wie viele Menschenleben sind was wert. Also natürlich beziffert das keiner so ganz genau, aber wenn jetzt, gibt ja oftmals die Rechnung, naja, das wären halt Menschen gewesen, die wären vielleicht ein halbes Jahr später sowieso gestorben, so die Boris Palmer, hier der Tübinger grüne Oberbürgermeister-Methode, dass man sagt, also wir schädigen hier Menschen über Jahrzehnte hinweg, vielleicht um vielleicht ein paar zu retten, die ein halbes Jahr länger leben würden. Auf der anderen Seite weiß man ja auch, es sterben auch andere Menschen, es sterben auch viel, viel jüngere Menschen und so weiter. Und auch das allein schon ist ja so eine moralische Entscheidung. Will ich mich jetzt als Politiker dahinstellen? Boris Palmer würde das offenbar tun und sagen, ja, wir lassen die abkratzen. Ganz simpel, wir lassen die abkratzen, weil wir müssen jetzt so an das Gesamte denken. Also sprich an alle anderen mit auch. Und können wir jetzt verantworten, dass jemand, also ein Wirt zum Beispiel, seine Gaststätte verliert, sein Einkommen, damit 5, 6, 7, 8 Angestellte auch zum Beispiel. Und dafür rein statistisch retten wir 3 Menschenleben.
Oder das ist die große Frage.
Ja, ganz, ganz schwierig.
Aber wir sind jetzt auf einem guten Weg. Also das, ich glaube, das ist aber die fast noch schwierigere Frage dann. Ja, also das Hochhaus ist evakuiert. Okay, jetzt haben wir den Brand einigermaßen gelöscht, aber es sind ja vielleicht doch noch irgendwelche Brandnester da. Und jetzt ist die Frage, wann lässt die Leute wieder rein ins Haus? Ja, das ist ja gerade der Punkt, an dem wir jetzt sind. Dürfen jetzt gleich wieder alle rein und so weitermachen wie vorher? Oder ist es doch besser, noch ein bisschen zu warten, wenn es doch wieder ausbricht, das Feuer, dann fängst du wieder von vorne an und so weiter. Also es ist alles in allem keine leichte Entscheidung. Und ich kann mir vorstellen, wir wissen ja alle, dass es so ist, bei 1000 Leuten, die da wohnen, völlig unterschiedliche Leute, die einen betreiben Restaurants, die anderen dort irgendwelche Betriebe, Werkstätten, die anderen wohnen da einfach nur, ja, dass da jeder seine Meinung dazu hat, die eben wirklich alle Spektren abbilden. Also von, es gibt überhaupt kein Feuer, bis hin um Himmels Willen. Das Haus muss komplett eingerissen werden und nie wieder darf es betreten werden, so weiter, ist ja alles dabei.
Ja, interessant finde ich immer, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche auch schon gesagt habe, aber dass man ja dadurch auch von der eigenen Sichtweise heraus so die Grundparameter immer verändert. Also, dass die Gefährlichkeit des Virus unterschiedlich eingeschätzt wird, die Sterblichkeitsrate anders bewertet wird, wenn man zu einer anderen Zielgruppe gehört, wenn man selbst jünger ist, gesünder ist zum Beispiel, dann sieht man das Ganze wahrscheinlich nicht als ganz so schlimm an, findet es viel schlimmer, dass man sein Studium nicht fortsetzen kann oder dass man Probleme mit der Arbeit und mit dem Job hat. Wenn man älter ist, vielleicht Richtung Risikogruppe gehört oder schon Vorerkrankungen oder so, sieht man das sicherlich ganz, ganz anders. Und ich finde es so interessant, dass diese Diskussionen, die alle so laufen, bei Facebook und Co., in der Öffentlichkeit, in Talkshows und so weiter, dass die nicht sagen, ja, wir sehen das Risiko auch, aber wir müssen darüber reden, das hat, die Folgen sind zu gefährlich, sondern es wird ja gleichzeitig immer so die allerunterste Stellschraube. Also sprich, ist das Virus wirklich gefährlich? Ja oder nein? Dann kommt immer dieser Grippevergleich. Naja, Menschen sind auch früher gestorben und so. Dass es immer so auf die Basis runtergebrochen wird. Und man aufgrund des eigenen Risikofaktors so immer das Gesamtrisiko ganz anders bewertet.
Ja.
Ja, faszinierend.
Ich sag dir was, würde man Michel Houellebecq heißen und französischer Autor um die 60, also wie alt ist denn der, Ende 50 oder so sein, dann würde man zu dem ganzen Thema, ja wahrscheinlich, man würde zwei was tun. Man würde sich eine Zigarette anzünden, nee, aber wahrscheinlich nicht in der Reihenfolge. Man würde sich eine Zigarette anzünden und dann erstmal richtig schön vögeln. Ich bin dran am Hörbuch Serotonin.
Ja.
Um vielleicht nochmal ganz kurz zu erklären, ich darf wieder Hörbücher hören, seit ich weiß, dass es im Audi auch immer noch CD-Schlitze gibt, allerdings jetzt versteckt im Handschuhfach, dank deiner Mama, die mir diesen Tipp gegeben hat. Ich bin noch nicht wirklich viel weiter gekommen mit dem Hörbuch, sonst hätte ich es empfohlen oder eben nicht empfohlen. Ich kann nur so viel sagen, weil wir vorhin ja schon bei Potenz und Fahrradfahren und so weiter waren, es ist schon ziemlich deftig. Also es ist definitiv kein Kinderbuch und das geht ordentlich zur Sache. Aber wie gesagt, ich kann es jetzt noch nicht wirklich beurteilen, möchte es deshalb auch nicht tun, weil ich bin ja jetzt vielleicht eine Stunde weitergekommen als beim letzten Mal.
Aber es ist schön, wie du diesen Teaser aufbaust von Woche zu Woche, dass du dran bist, dass du für uns alles liest und irgendwann wirst du als das literarische Quartett der Podcast-Szene dann eines Tages sagen, Daumen rauf, Daumen runter.
Richtig, genau. Ja,
das kann sich nur reinziehen bis 2023 oder so, aber wir haben Hoffnung, dass es irgendwann nicht nur ein Impfstoff, sondern auch ein Urteil von von dir gibt.
Siehst du? Und deswegen kann ich, was Lesen angeht, in dieser Woche leider nichts beitragen. Vielleicht was zum Streamen. Das passt gut zum Fahrrad. Das habe ich mir heute allerdings überlegt, dass das so ein bisschen zusammenpasst. Ach, ich bin schon ein Fuchs. Ich wollte es aber gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich so tun, als würde mir das jetzt spontan einfallen. Nee, aber ein Sommernachtstraum. Also der berühmte Sommernachtstraum von Shakespeare in der Verfilmung von 1999.
Ach, mit muss hier man Kenneth gesehen. Brenner und so weiter, ne?
Ja, genau. Und nee, Brenner spielt dort, glaube ich, nicht mit. Aber oh. Michelle Pfeiffer, Kevin Kline, Rupert Everett, Calista Flockhart, Christian Bale, Sophie Marceau und so weiter. Und das ist so toll inszeniert. Dieser Film ist so großartig gemacht. Toskana, Sommer, Musik von Pavarotti und eben Fahrräder. Also sie spielen eine Rolle. Das heißt, sie haben die Geschichte so verlegt in die Zeit. Ja, wann spielt denn das so? Ende des 18. Jahrhunderts vielleicht. Mhm, ja. Gab es da schon Fahrräder? Ja, da wurde es gerade erfunden.
Ja, genau.
Ne? Ja, ja. Ja, und ach, das ist einfach nur schön. Und deswegen, das hat ja auch was mit Fahrradfahren zu tun. Und die Geschichte, der Film ist einfach schön. Die Bilder sind schön, die Musik ist schön. Die Dialoge, ja, wer es schon mal gesehen hat, die sind natürlich eben Shakespeare, klar, 1:1. Aber es ist wirklich toll gemacht. Ein Sommernachtstraum passt ja auch jetzt ins Wetter, wo es wieder Sommer werden soll, Mitte Mai oder endlich Sommer. Also das wäre so meine Streaming-Empfehlung. Sommernachtstraum. Muss mal gucken, 1999. Ich habe jetzt extra nachgeschaut, dass wir hier nicht, weil es gibt ja wahrscheinlich 100.000 Verfilmungen davon, aber die gefällt mir wirklich am besten.
Die ist auch so ein bisschen, also mir ging es damals, ich meine, ich hätte das damals auch gesehen, das plätschert auch so ein bisschen vor sich hin, so eigentlich ganz nett, oder? Also jetzt nicht so anstrengend wie andere.
Nö, es ist total angenehm, wirklich. Ja,
fand ich auch.
Ja. Hast du noch was?
Ich habe jetzt auch gerade nichts Aktuelles, muss ich gestehen.
Ja.
Ich habe auch so noch mal ein bisschen, weil die Sachen, die ich so in letzter Zeit gesehen habe, das war so nett und ich hatte ja schon mal erwähnt, im Moment bin ich eher so auf dem Trip, ach, ich will jetzt hier nicht groß Weltschmerz oder sowas, sondern so einfach so nette Dinge. Es gibt einen schönen Film, auch schon ein paar Jahre her, Der Butler, haben wir bestimmt, den kennst du auch.
Ja, ne? den kenne ich.
Wer den noch nicht kennt, der kennt sich den Butler, der
bei dem Präsidenten war, ja?
Richtig, genau. Ein Schwarzer, man sieht, wie er früher noch auf den Baumwollfeldern arbeitete mit seinen Eltern zusammen, ganz am Anfang, und der dann ins Weiße Haus kommt als Butler des der Präsidenten, also sich natürlich auch im Laufe der Jahre hocharbeitet, bis er dann also wirklich für den Präsidenten selbst immer zuständig ist und die verschiedensten Präsidenten im Laufe der Jahre, Jahrzehnte.
Glaube ich, los bei Eisenhower, oder? Ich glaube, ja.
Ich 50er glaube Jahre. Auch, ja.
Eisenhower, richtig. So, wer kam nach Eisenhower? Dann kam...
Oh Gott, die Reihenfolge der Präsidenten jetzt.
Kennedy. Oder kam nach Eisenhower kam schon Kennedy?
Nee, ich glaube nicht.
Nee, war noch einer vor ihm?
Da waren
zwischen Eisenhower und Kennedy. Eisenhower, nee, Ford kam später.
Liste der Präsidenten der Vereinigten.
Oder
Ford
doch.
Ford war nach
Nixon. Nee, warte mal, wer ist nach Eisenhower? Schon Kennedy, oder? Nixon kam...
Du
kam
hast nach, völlig recht, es war
doch,
Kennedy.
Doch, Kennedy. So, war Kennedy. Nach Kennedy dann Johnson.
Richtig.
Nach Johnson, warte, lass mich raten, kam Nixon.
Richtig.
Nixon wurde aus dem Amt gejagt, dann kam Ford.
Genau.
Nach Ford kam Jimmy Carter.
Richtig.
Nach Jimmy Carter, wer war nach Jimmy Carter? Ronald Reagan schon?
Ja, richtig.
Ei, guck, dann habe ich sie doch. Nach Reagan kam schon Bill Clinton. Bush.
Genau.
Der Bush war noch dazwischen. Richtig. Bush Senior. Und nach Bush Senior kam Clinton. Nach Clinton kam Bush Junior.
Bush Junior, genau.
Ja, der war zweimal. Und dann nach Bush Junior kam Obama.
Richtig.
Nach Obama kam Obama. Der war zweimal, ne? Der durfte 8 Jahre.
Der durfte jetzt auch zweimal, genau. Ja, und danach kam kein Präsident mehr. Keiner, der des Amtes würdig gewesen wäre.
Genau. Ich hab's zusammenbekommen.
Wobei einer der beiden Bushs, habe ich letztens gehört, einer der beiden Bushs war an Bord der Air Force One und der wollte unbedingt, dass da gegrillt würde.
Nee.
Ja, er wollte gern irgendwie ein Stück Fleisch auf dem Grill haben und man hat ihm dann schwerlich klar machen müssen, dass also an Bord eines Flugzeugs offenes Feuer vielleicht nicht ganz so günstig wäre.
Wollen wir Lagerfeuer, ja.
Ich meine, es wäre sogar
Bush. Ich stelle das vor, so mit Cowboy-Hut an.
Ja, also trotteligkeitshalber traut man es ja eher dem Junior zu, aber ich glaube, es war der Senior. Da bitte ich nochmal in den angehängten Randnotizen nochmal nachzuschauen. Dann.
Sehr cool. Ein Grillfeuerchen in der Air Force One. Unfassbar. Wie sind wir drauf gekommen? Ach so, wegen dem Film. Wegen Butler, richtig.
Genau. Und der wirklich dann ja alle Präsidenten sozusagen aus der Nähe erlebt. Und dann endet der... Ach nee, ich will jetzt nicht das Ende verraten. Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Film.
Ja, aber man nicht spoilern, ja.
Nein, und das auf gar keinen Fall. Ein sehr schöner Film. Film ist, man sieht so ein bisschen, hat den Einblick, wie das so im Weißen Haus sozusagen abläuft, wie unterschiedlich diese Menschen auch sind, diese Präsidenten, auch Ronald Reagan, Nancy Reagan zum Beispiel. Ja. Und er wird dann schließlich und endlich, ich wollte es ja nicht verraten.
Genau. Du weißt, also
kann, verraten. Kann man gucken zurzeit bei Netflix.
Kostet. Genau, wir wollen das nicht verraten. Das ist ja ein schwarzer Butler.
Genau.
Ja, logischerweise aus ganz kleinen Verhältnissen. Und der kriegt, das, was ich so toll fand, er kriegt von Kennedy eine Krawatte geschenkt. Ja, weil Kennedy irgendwie, die kommen, klar, Kennedy ist ja immer so ein bisschen idealtypisch, wird immer heute noch idealtypisch dargestellt, glaube ich, bei den meisten, die so Filme über die Zeit machen oder zu der Zeit machen. Und Kennedy schenkt ihm eine Krawatte. Und zum Schluss des Films bindet er diese Krawatte, das ist ja ein uralter Mann, da ist er ja selber 70, 80 Jahre alt oder so. Warum? Weil er selbst als schwarzer Butler noch miterleben darf, dass ein Bruder quasi Präsident wird, also auch ein Schwarzer.
Auch ein Schwarzer. Ja, und Schwarzer. Und man denkt ja immer so, hier Ronald Reagan war ja so ein reaktionärer Kopf, also der ja sehr, sehr die Waffen schmetterte und alles und so weiter. Aber Nancy und Ronald Reagan haben ihn zum Staatsbankett eingeladen. Also er saß nicht als Butler da, hat dort gedient, sondern er saß mit am Tisch.
Stimmt. Ja. Stimmt. Und wurde bedient und es war ihm furchtbar unangenehm.
Richtig, genau. Richtig. Also ein schöner Film, nicht so viel verraten, sondern kann man sich einfach mal angucken. Es ist nett, mal für einen.
Bei Netflix, der Butler. Genau. Also wahrscheinlich dort zu finden unser The Butler.
Genau.
Butler.
Der Butler. Unter der Butler.
Sogar. Ach doch, unter der Butler. Ja. Unter der, nicht unter The Butler. Der Butler. Ja, das ist jetzt natürlich ganz großes Kino. Ich wollte auch noch einen Film mit einbringen und zwar, was passt jetzt schön zum Butler oder zu Shakespeare und Sommernachtstraum? Manta Manta. Wäre mein Tipp.
Schön.
Manta Manta. Wir haben heute Morgen im Radio drüber gesprochen. Manta Manta 1991 mit dem ganz jungen Til Schweiger. Und das ist, glaube ich, so im Moment der Renner in den Autokinos. Autokino ist total angesagt in Zeiten von Corona. Gut, in Sachsen, die werden sich jetzt ein bisschen in den Arsch kneifen, weil da wurden jetzt viele Autokinos neu ins Leben gerufen, wurde wahrscheinlich auch viel Geld investiert und da dürfen wir ja quasi ab morgen die Kinos wieder aufmachen in Sachsen. Also die regulären Kinos. Aber auch wenn die im Moment noch gar nicht wissen, was sie zeigen sollen, weil sind ja gar keine Blockbuster oder so irgendwie verfügbar gerade, ist ja nichts angelaufen, die wurden ja verschoben und ja, was zeigst du den Leuten jetzt im Kino? Wie kriegst du jetzt Leute ins reguläre Kino? Mhm. Ich weiß auch nicht, ob jemand in ein normales Kino gehen würde, wenn du sagst, morgen zeigen wir Manta Manta, aber Autokino ist ausverkauft.
Es ist dann einfach eine andere Art des Gemeinschaftserlebnisses, ne?
Ja, Manta Manta. Und jetzt erzähl bitte, komm, ich hab dir jetzt die Steilvorlage gegeben, jetzt erzähl bitte deine persönliche Manta-Manta-Anekdote.
Ja, lustig, dass das heute Morgen bei uns im Radio rausploppte sozusagen und ich da eigentlich wirklich das noch nie, wir sind irgendwie auch nie auf das Thema gekommen. Es ist auch nicht einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe auch ehrlich gesagt von dem Film bis jetzt irgendwie 5 oder 6 Minuten nur gesehen, weil ich nach der einen Szene gesucht habe. Ach so. Weil nämlich in diesem Film gibt es ja eine Szene, wo sie zum Radiosender fahren und ich weiß nicht, du musst mir erzählen, da gibt es einen Radiomoderator, der erzählt immer Manta-Witze.
Der erzählt, richtig, genau, der erzählt immer Manta-Witze. Mir fällt jetzt spontan gar keiner ein, aber nee, wir wollen ja das Niveau jetzt nicht noch weiter.
Mein Gehirn hat sie Gott sei Dank auch alle erfolgreich verdrängt in den letzten 20 Jahren.
Auf dem Schirm. Kannst du, komm, such doch mal einen raus, bitte. Such mal einen raus. Ja, guck mal, jetzt einen Manta-Witz.
Für die Jüngeren, dass sie wissen, was eigentlich Manta-Witz
ist. Was ist denn eigentlich ein Manta? Also ein Manta ist ein Auto für unsere pubertierende Zielgruppe, falls ihr bis jetzt durchgehalten habt. Ein Manta ist ein Auto. Ist das ein Opel?
Das war ein Opel Manta, so ein Sportwagen eigentlich für Arme, ne? Muss man schon so sagen. Es ist kein Lamborghini oder sowas, sondern es ist so ein Sportwagen, ein bisschen schnittig damals gebaut.
Womit kann man denn das heute vergleichen? Was ist denn heute so ein Sportwagen für Arme? Ja, vielleicht so ein MX5 heißen die so?
Ja.
Weiß nicht.
Wobei, ich glaube, die sind heute verhältnismäßig wahrscheinlich teurer als der Manta damals war, oder?
Ja, es kann sein. Also MX ist von was ist denn das? Nissan, glaube ich, Hyundai. Nee, was ich habe keine Ahnung von Autos, ich weiß es nicht. Also Sportwagen für Arme, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen.
Der dann immer noch so ein bisschen getuned wurde, noch einen extra Spoiler dran bekam, die berühmte, den Fuchsschwanz an die Radioantenne.
Richtig.
Mit dran
richtig.
Und solche Sachen. Ne? Und
die waren ja noch hinten damals, die Antennen, ne?
Genau.
Also hinten so auf dem Kofferraum drauf, und da kam ja direkt eine Antenne raus, dann so aus dem Kofferraum.
Wenn man ganz cool war, hatte man die automatischen, die, wenn du das Radio eingeschaltet hast, automatisch hinten rausfuhr.
Ja, fand ich ganz toll. Und eben am Antennenende, das ging dann bei automatisch natürlich nicht, war dann dieser Fuchsschwanz.
Richtig,
so, richtig, genau. Und so sah der Manta aus. Und meistens grün, glaube ich, grün und mit einem schwarzen Streifen irgendwo.
Also in verschiedensten Farben. Und es war ja so, dass eigentlich dann so, als der Manta schon länger draußen war und immer günstiger wurde, dann haben ihn gerne so junge Männer gefahren mit Fokuhila, vorne kurz, hinten Langfrisur, Cowboystiefeln, enge Jeans und fühlten sich als der Held der Kleinstadt.
Ja, richtig, genau. Kann man vergleichen vielleicht, wie heißen die in den Staaten, diese Autos? Das ist dort, ist es nicht der Manta? Dort ist es der, ach, Micha, jetzt ist es weg. Ich hab einen Hänger.
Ein, was meinst du
Warte
denn
mal,
nur in den USA?
wie heißen
Nicht so ein Pickup
die
oder sowas.
denn? Ein Ford, die Ford, die gibt's bei uns auch. Ford.
Mustang.
Was? Mustang, ja, danke.
Ah.
Oh mein Gott, ist das schon alter Mustang, natürlich. So ein bisschen in die Ecke geht's, oder? Sofort Mustang? Weil die sieht man ja heute noch öfter als
Ja.
Mantas. Ist das so ein bisschen die Richtung?
Es ist
Könnte man so sagen, ja?
ja, es ist so ein bisschen, man muss ehrlich sagen, es ist so ein bisschen mehr aussehen als drin sein.
Ja, während Ford Mustang, ich glaube, da steckt schon was drin,
Ich
glaube
glaube,
ich. Ne?
der
Ich
hat
glaube,
viel
das ist schon ein
PS,
bisschen
ja.
höherwertiger.
Der haut auch einfach viel Benzin durch die Leitung. Das
Ja,
in den
ja.
USA damals ja auch war es alles spottbillig,
Genau, genau,
machte
genau.
nichts, da konnte man so viel
Ja.
verpulvern, wie man wollte,
Und
ja.
die bauen die Dinger ja, glaube ich, nach wie vor. Die Mustangs und Mantas sind natürlich längst ein
Ja,
Auslaufmodell.
aber apropos, diese
Jetzt
Manta-Witze waren, die
guck doch
machten
mal.
sich ja dann darüber lustig, dass
Ja.
diese jungen Männer, die sie fuhren, vielleicht nicht gerade das Zeug zum Raketenwissenschaftler hatten. Und deswegen auch so, der kürzeste Manta-Witz überhaupt ist, steht ein Manta vor der Uni.
Ich klingel mein Telefon.
Will sich
Ist das
jetzt schon jemand
Mantafahrer?
beschweren, obwohl wir noch gar nicht losgelegt haben? Aber
Okay.
schön, aber den kannte ich auch noch nicht. Was haben ein
Ach, guck
Manta
der
und ein
Andreas.
Kondom gemeinsam?
Ein Manta und ein Kondom?
Ja.
Ja, sag mal.
Beide behindern den Verkehr.
Ja, sehr schön. Und das, also, komm, einer geht noch. Komm, mach nochmal einer.
Woran erkennt man, dass jemand einen Manta mit Automatikgetriebe fährt? Das linke
Warte.
Bein hängt auch aus dem Fenster.
Sehr schön.
Es ist großartig.
Und warte mal, jetzt mal spontan einer ausgedacht. Woran erkennt man, dass ein Manta-Fahrer eine Beifahrerin hat?
Keine Ahnung.
Man sieht ihren Kopf nicht. Verstehst du?
Das war ein bisschen der Wunsch der Vater des Gedanken, oder?
Hab ich mir jetzt mal so spannend. Ja, ich denke, ich habe jetzt so Bilder im Kopf. Du merkst schon, das ist alles vom Fahrradfahren, Alter. Ich sag dir, das
Die
geht schon
Sehnsucht ist
los.
noch da bei dir, ja?
Das
Auch wenn
geht
nichts
schon
mehr
los.
geht, aber die Sehnsucht ist noch da.
Ja, so zurück zu Manta
Ein
Manta.
Manta, der
Also,
Film. Genau.
dieser Radiomoderator sitzt dort in seinem Radiostudio und erzählt genau diese Witze und zieht damit natürlich die Manta-Fahrer auf, weil das ist ja eine goldene Regel im Radio. Ja, die Leute, den du am meisten vor Schienbein trittst, ja, das ist heute noch genauso wie vor 30 Jahren. Die Leute, denen du am meisten vor Schienbein trittst, das sind die Leute, die am nächsten Tag als Erste wieder einschalten. Und das sind wahrscheinlich am Ende deine treuesten Hörer.
Ist das dein Motto?
Siehst du, jetzt
Du
weißt du
als
wieder.
Radioansager, das hab ich so noch nicht bei dir rausbekommen. Ach, das ist der
Mach,
Grund.
jetzt weißt du, wie wir so durch die Zeit, wir hatten ja, das ist ja auch ein Ereignis diese Woche, wir hatten ja 18. Geburtstag. Haben wir da im letzten Podcast schon drüber
Da haben
gesprochen
wir
eigentlich?
kurz ganz dr kurz
Ganz
drüber gesprochen.
kurz haben
Da
wir
habe
das
ich dich darauf
angerissen.
hingewiesen, dass es so ist.
Ja, 18. Geburtstag. Und haben wir da auch schon diese blöde Attitüde zum Besten gegeben? 18 Jahre, wie ein altes Ehepaar. Und trotzdem kommen wir noch sechsmal in der Woche. Sechsmal in der Woche.
Und
Ja?
das multiple morgens früh.
Multiple morgens
Ja.
früh, wenn es auch jedes Mal nur um die 3 Minuten dauert, aber sechsmal die Woche nach 18 Jahren. Ich finde, das muss uns erstmal einer nachmachen.
Ja.
Ja,
Und eben keine
so.
Morgenlatte, sondern es ist einfach Kaffee schwarz.
Es ist einfach kaffeeschwarz. Also bei
Ja.
mir mit Milch, bei mir weiß.
Bei mir auch,
Deswegen
aber
schwarz-weiß.
ich
Ah ja,
wollte,
bei
ich
dir
wollte mal
auch.
jetzt so ein Macho-Image aufbauen,
Ach
weißt
so,
du? Nicht hier direkt
alles
wieder
klar.
auf
Verstehe, habe ich dir kaputt gemacht. Jetzt tut mir leid.
Kaffee mit Schaum, aber bitte nicht zu heiß, sonst irgendwie zu an der Zunge und so, ne? Ja.
Hier, wie sind wir drauf ge Ach so,
Manta,
Geburtstag,
Manta.
Manta. Ach
Genau.
so, wegen, ja, richtig. Also der beleidigt die immer, ja. Also dieser Radiomoderator beleidigt quasi die Manta-Fahrer mit diesen Manta-Witzen und die hören das natürlich alle und hören das jeden Tag.
So,
So.
und ich habe von
Okay.
diesem Film, wie gesagt, immer nur
Ja.
diese 3, 4, 5 Minuten gesehen, weil, oder na, das ist das Einzige, was ich davon jemals gesehen habe, weil ich die Szene gucken wollte, wo sie dann in dieses Radiostudio gehen. Und zwar deshalb, weil das wurde gedreht, der Film, Ausschnitt wurde gedreht bei Radio Neandertal. Das ist in Mettmann, Kreis Mettmann in der Nähe von Düsseldorf, für alle, die jetzt von weiter fern zugeschaltet haben. Und bei diesem Radiosender habe ich angefangen, zum allerersten Mal zu arbeiten. Und da gibt es zwei Studios. Es gibt ein Sendestudio, das also tagtäglich so benutzt wird und für die Live-Sendung. Und es gibt ein, so war es damals zumindest, wird wahrscheinlich schon tausendmal wieder umgebaut worden sein, ein Produktionsstudio, ein zweites Studio, in dem Sachen eingesprochen wurden, die später in die Sendung reinkommen und so weiter und so fort, oder in der man geübt hat. Und in diesem Studio habe ich Radio moderieren geübt. Und das kurz nachdem dieser Film dort gedreht wurde, weil
Okay.
das war dann auch 1991, 92 oder so.
Tatsächlich. Das ist unfassbar, ja. Wie sich der Kreis so schließt.
Irre, oder?
Und wahrscheinlich hat auch der Til Schweiger mal vorbeigeguckt.
Ja.
Und ja, doch, hat er bestimmt. Ich wollte noch mal für unsere Pubertiere ganz kurz erläutern, Michael Klein-Neandertal, die Neandertaler, ja, Frühmenschen. Und damit habt ihr jetzt eigentlich
auch ganz vorsichtig jetzt, Herr Hart, ganz vorsichtig.
Wie dieser Mensch am Ende ins Radio kommen konnte.
Rein optisch ist es ja, also der Homo sapiens hat ja, und der Homo neanderthaliensis hat ja diese wulstige Stirn. Dicke Augenbrauen.
Ja.
Ja. Es wird ihm nachgesagt, er hat eine wahnsinnige Libido, weil er so wenig Fahrrad gefahren ist.
Ja, kurze Beine, große Schnauze. Eigentlich müsste es ein Italiener sein, aber es ist ein Neandertaler geworden.
Und der Neandertaler kann wahnsinnig gut küssen, im Gegensatz zum Homo ostiensis. So, wen von euch uns beiden wollt ihr jetzt haben?
Neandertal. Ja, tatsächlich. Also viele werden das nicht kennen und wissen, aber es gibt, und den gibt es heute noch, Radio Neandertal, ja?
Ja, auf jeden Fall. Gibt's immer. Sehr schön. Das ist aber ein cooler Name, oder? Ist aber tatsächlich eines der schönsten Radiostudios, das ich jemals gesehen habe.
Das hören dann alle Kinder, wenn das so lange so dauert, also wenn die jetzt doch alle nicht in die Schule dürfen.
Was
dann
denn?
Hören die das in ein paar Jahren alle.
Ja.
Radio Neandertal.
Radio Neandertal.
Was ist denn ein Sender?
Wahrscheinlich, weil sie denken, sie könnten damit Punkte in der Schule sammeln, weil sie was über das Neandertal gelernt haben.
Ja, ja, genau. Aber es ist sehr schön. Wir beiden hatten ja schon mal das Vergnügen, durchs Neandertal zu wandern.
Ich überlege gerade, wo wir da langgelaufen sind, weil das Neandertal selbst hat sehr schöne Ecken. Aber
ja, wir waren mit James. James ist der Hund von Micha. Mhm. Übrigens, das haben wir heute auch gelernt. Auch Hunde kommen in die Pubertät. Das hat die, ich hab's noch im Kopf, die University of Newcastle in Großbritannien, die haben das rausgefunden, haben da irgendwelche Tests reingemacht und festgestellt, jawohl, auch Hunde kommen in die Pubertät. Ja, auch Hunde kriegen also offensichtlich Pickel, auch Hunden wächst Fell an Stellen, wo vorher noch nichts war, eben in diesem Pflegealter.
Du hast auch Hunde, das weiß eigentlich jeder. Also das ist schön, dass man das jetzt mit der Studie nochmal belegt hat.
Ja, ich wollte doch jetzt nur nochmal diesen schlechten Gag unterbringen. Ja. Dass Fell an Stellen wächst, wo vorher noch nichts war, verstehst
du? Ja, das kann nicht jeder, der gerade in der Pubertät ist und jünger ist als du, so nachvollziehen.
Ja, also gucken Sie ruhig mal nach, wenn Sie jetzt so einen Hund haben, der so anderthalb ist, was sich da so unter den Armen tut oder im Schritt, da ist einiges.
Wenn er anfängt komisch zu riechen, nicht mehr aus seinem Körbchen kommt und nur noch missmutig gelaunt ist, dann könnte es die Pubertät sein. Aber es gab auch so eine schöne Studie irgendwann, wo man dann festgestellt hat, dass auch Hundehalter an der Tonlage des Bellens erkennen könnten, dass der Hund irgendwie einen anderen Gemütszustand hat und dass Hundehalter ihren Hund am Bellen erkennen könnten oder Hunde unterscheiden können. Ja, wo ich auch denke, ja, logisch, das ist, was musstet ihr da untersuchen? Das hättet ihr mich auch einfach fragen können, hätte ich euch vorher gesagt.
Ja. Das ist wie mit diesen Studien, die ja auch vom Bund gerne mal in Auftrag gegeben werden, die viele Millionen Euro kosten.
Und dann?
Und dann hat man einfach Klarheit. Über das, was man vorher eigentlich schon wusste.
Zum Beispiel, du kommst dann raus, Äpfel sind rund und grün oder rot.
Genau. Ja, wir wollen mal nicht ablenken. Also wir waren unterwegs mit deinem Hund, mit James, im Neandertal. Und ich kann mich erinnern, es war eine sehr schöne Ecke. Also es war irgendwie, fast ländlich.
Ja, das Neandertal liegt ja so ein bisschen östlich von Düsseldorf. Da fließt die Düssel durch.
Ja,
und das Lustige ist, dass
es... Seht ihr was gelernt? Kinder, merkt ihr was? Ja? Düsseldorf heißt Düsseldorf, weil dort die Düssel fließt.
Richtig, fließt.
Fließt.
Und das ist ja eigentlich einer der wichtigsten Plätze der Menschheit überhaupt, weil dort eben die Neandertaler-Knochen gefunden wurden. Ja. Und jetzt pilgern da Menschenmassen hin. Ich bin wirklich da direkt, Luftlinie 2 Kilometer von aufgewachsen. Und das Lustige ist, dass man als Kind dann immer mit der Schule in dieses Museum rennen musste, weil diesen Fundort theoretisch sich anguckt, aber den Fundort gibt es gar nicht mehr, weil das war eine Höhle, die wurde aber weggebaggert, weil da Kalkstein abgebaut wurde. Das heißt, die Höhle ist nicht mehr da. Zum damaligen Zeitpunkt war auch der Knochen nicht mehr da, den man gefunden hat, weil der lag dann irgendwo im Museum in Bonn. Das heißt, es gab eigentlich da nichts zu gucken, weder Fundort noch Knochen, weil in dem Museum wurden dann irgendwelche Abdrücke ausgestellt. Also, und trotzdem bin ich als Kind da, ich glaube, 3-4 Mal gewesen in diesem Museum. Das hat sich inzwischen alles sehr geändert. Man hat ein neues Museum gebaut, man hat ganz tolle Sachen reingepackt. Also inzwischen lohnt es sich mal hinzufahren, lieber.
Okay. So.
Tourismuswerbung.
Unbedingt, natürlich, jetzt, wo man wieder verreisen darf, also zumindest innerhalb von Deutschland, fahrt mal ins Neandertal und dann fahrt bei Michael Klein vorbei, der ja dort immer noch ganz in der Nähe, in Hilden übrigens, sein Habitat hat. Also ist ja überhaupt alles dein Habitat dort, also die ganze Ecke. Ja.
Und wenn das gemacht Habitat haben, ist das, was der Hund markiert oder das, was man in der Urkunde besitzt?
Wenn Sie mit Ihrem Hund dann vielleicht unterwegs sind und Pickel entdecken, dann, wir hatten es gerade geklärt, könnte das die Pubertät sein, dann gehen Sie zur Kosmetik, weil seit dieser Woche das ist zumindest in Sachsen so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei dir in NRW ist. Sind seit dieser Woche wieder erlaubt gesichtsnahe Dienstleistungen. Das heißt, man könnte mit seinem Hund theoretisch wieder zur Kosmetikerin gehen und die darf dann die Pickel ausdrücken und ihm eine Gurkenmaske machen oder so. Gesichtsnahe Dienstleistungen, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Wort. Und das kann man in Sachsen seit dieser Woche machen. Du lachst, also jetzt zum Beispiel Bart und solche Sachen, ja. Viele Männer sind ja völlig verwahrlost. Ich glaube, wir haben es hier im Podcast auch schon erzählt. Ich habe ja ein iPhone und meine Face-ID erkennt mich schlicht und ergreifend nicht mehr. Ja, jetzt schon nicht mehr. Also es ist unglaublich und jetzt ist es natürlich erstmal schwierig, Termine zu kriegen. Also ich muss unbedingt mal zur Kosmetik.
Das sind aber auch so, also, ja. Weißt du, da habe ich das Gefühl, wenn du jetzt auf die Straße gehen würdest und demonstrieren und sagen, ich fordere die Lockerung dieser Maßnahmen, weil mein Handy erkennt mich nicht mehr.
Ja, stimmt, das ist doch mal ein Grund.
Dann würde ich mir auch denken, ja, das sind Probleme, die tatsächlich 95% der Weltbevölkerung unglaublich gerne hätten.
Ja, tatsächlich.
Aber so, wie ist jetzt mit Hundesalons zum Beispiel? Die waren ja auch geschlossen und durften.
Da bin ich überfragt.
Obwohl der Hund ja eigentlich es nicht so wirklich übertragen kann, angeblich. Ja. Und trotzdem waren das ja auch dann fressennahe Dienstleistungen.
Was also, fressen? Fressen?
Ja, gesichtsnah ist ja in dem Fall, also ist halt nah an der Schnauze. So und aber es ist so unterschiedlich.
Auch von, also, da fällt mir ein, was sagt der, weil wir vorhin bei Mantawitzen waren, was sagt der Gesichtschirurg zur Schwester, während ein Manta-Patient bei ihm auf dem Tisch liegt.
Du denkst dir den Witz doch gerade aus, während du diesen Satz formulierst. Also bitte.
Was sagt der zur Schwester? Oder
hast du schon eine Pointe oder brauchst du noch ein bisschen?
Können Sie mal die Fresse halten?
Oh, nicht schlecht, nicht schlecht.
Nicht schlecht, ja. Aber die müssen doch ein bisschen zackiger kommen, finde ich. Ja? Ja, vielleicht ist das auch eine Alterserscheinung, dass es nicht mehr so, wisst ihr wie?
Ich konnte das noch nie. Also man muss sich
ich konnte auch noch nie Witze erzählen. Nee,
ich bewundere die Leute. Es ist manchmal auch ein bisschen langweilig, wenn du tausende von Pointen einfach so im Kopf hast und dann passt du es an. Dann geht es um Manta-Witze oder Manta-Witze. Ja. Dann machst du Witze über FDP-Politiker oder weiß ich nicht, oder Influencerinnen und du schiebst einfach diese Witze einfach so rüber auf die nächste Kategorie. Man müsste sowieso mal antrainieren.
Der kürzeste FDP-Witz. Ein FDP-Politiker vor der Uni. Wir können das nicht. Wir können das einfach nicht.
Oder ein FDP-Politiker vor dem Steueranwalt. Nee, funktioniert auch nicht.
geht nicht. Ja, wir lassen das. Ja. Lass uns lieber gucken, dass wir hier unserem Auftrag gerecht werden. Was ist noch passiert in dieser Woche? Ein ganz großer Kleiner ist gestorben. Und zwar Little Richard. Little Richard mit 87 Jahren hatte sicherlich ein erfülltes Leben. Und Little Richard gilt als der Erfinder des Rock'n'Roll, liebe Pubertiere. Ja, die wir euch ja jetzt neu gewinnen konnten hier für unseren Podcast. Der Erfinder des Rock'n'Roll. Tutti Frutti. Und von Little Richard stammt die berühmte Textzeile Wir haben es schon im Radio nicht hingekriegt.
Zweites Futur bei Sonnenaufgang.
Wie geht Tutti Frutti. Ja, das ist Little Richard. Aber wie geht
Tutti Frutti, all root it. Ach, das ist, guck mal, das ist der all root it.
Ach, du liest jetzt schon ab.
Tutti Frutti, all root it. Wabba da du da bam bam bam.
Aha, ich glaube, er hat das in einem Studio im Neandertal aufgenommen.
Wahrscheinlich. Deutschen Text, das war der deutsche Text übrigens. Hier steht nämlich, von Liverpool kommen wir mit einem tollen Beat. Gestern war ihrem neu, heute tanzen alle mit. So geht's jeden Tag, so geht's jede Nacht. Bei uns der Rhythmus crazy macht.
Aha, okay. Also jedenfalls ist Little Richard damit in den 50er Jahren weltberühmt geworden. Und hat viel Geld verdient und den Rock'n'Roll erfunden mit
Ach, der englische Text ist besser.
Ja.
Ach, guck mal, da steht auch Tutti Frutti, R-A-W, Rutti.
Rutti.
I got a girl named Sue, she knows just what to do. I got a girl named Sue, she's good. Ach, guck mal, das ist auch wieder, die Frau weiß wieder, was zu tun ist. Die weiß, ob Zunge oder feucht
ist.
Die
weiß, wie man küsst, genau.
Ja. Ah ja, ganz anderer Text. Interessant.
Guck mal an. Ja. Also, Little Richards, gestorben diese Woche mit 87 Jahren. Wie heißt es denn nun richtig? Sag's nochmal bitte.
A wop bop a lu mop. A lop bom bom steht jetzt hier.
A wop
bom bom. A wop bop. Das wäre eigentlich auch ein schönes Passwort. Wenn deine Face-ID beim iPhone nicht mehr funktioniert, nimmst du a wop bop, lu bop, mop, a lop bom bom.
Ja. Und ich singe das dann jedes Mal ein.
Nee, sehr, du musst schön. Es reintippen.
Ach, reintippen, richtig. Ja. Okay. Ja. Little Richards, ruhe er in Frieden. mit 87 Jahren, wie gesagt, Wahnsinn, verstorben. Was hatten wir noch in dieser Woche, Micha? So, mein Gott, die Stunde ist schon wieder
um. Ich wollte gerade sagen, die Stunde ist eigentlich schon wieder um. Was war noch diese Woche? Zahlen werden alle streiten sich wieder mal um diese Reproduktionszahl, ganz schlimm.
Wir hatten
ganz furchtbar. Was hatten wir denn noch diese Woche? Ich fand wieder mal so lustig, wie viele Prominente jetzt wieder auftauchen und irgendwelche lustigen Theorien verbreiten. Till Schweiger hat sich jetzt dazu gesellt, neben Xavier Naidoo, und Detlef die Soest ist auch am Meckern irgendwie.
Sido habe ich gelesen. Sido glaubt auch ja auch an diese Kindertheorie, also an diese Verschwörungstheorie mit den Kindern, die in irgendwelchen Gewölben gefangen gehalten werden. Also die werden von der Straße weggefangen, ja, dann steckt man die in irgendwelche Gewölbe, dann wird denen dort, habe ich das richtig verstanden, Blut abgezapft.
Richtig.
Ja, natürlich von der jüdischen Rothschild-Clique, und die Schönen und Reichen leben dadurch länger, ja, oder wie ist das?
Das soll zur Verjüngung dann irgendwie genutzt werden, angeblich.
Und die glauben das wirklich, also das ist ja kein Scherz.
Angeblich davon distanziert.
Ach, hat er gemacht, ja, hat er gemacht.
Ich habe hier irgendwas
gelesen. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich erzählen die so einen Scheiß einfach nur, um wirklich wieder mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen.
Ich habe die Theorie, dass das Menschen sind, die, das ist ja alles ein Schrei nach Liebe. Also wenn du auf die Bühne willst, wenn du nach draußen willst, wenn du diese Aufmerksamkeit willst, weil du vielleicht von der Mama nicht genug die Nase abgeputzt bekommen hast früher oder sonst irgendwas. So, und jetzt plötzlich können die nicht auf die Bühne, die können keine Filme drehen, die sitzen einsam und alleine zu Hause rum.
Ja.
Und was machst du dann? Dann fängst du an zu googeln und dann kommst du vielleicht auf so einen Quatsch. Wobei, da gibt's ja die lustigsten Sachen. Also es gibt ja Menschen, die glauben ja daran, dass bestimmte Leute wie Angela Merkel oder so, dass das ja in Wirklichkeit keine Menschen sind, sondern Reptoloide, also Reptilien. Ja, und ich habe das eben noch irgendwo gesehen gehabt, dazu bin ich drauf gestoßen, da schreibt dann jemand bei Facebook in so ein Forum rein: Hallo, hab mich vor kurzem in meine Nachbarin verliebt, aber ich glaube, sie ist ein Reptiloid. Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke. Und dann antwortet jemand darunter: Reptiloide sind Mädchen wie wir. Sie freuen sich über kleine Aufmerksamkeiten, wie eine Dose Würmer oder eine Handvoll Sand.
Micha, die verarschen uns. Die verarschen uns.
Ich weiß es nicht.
Doch, ich glaube, die machen sich einen Spaß dran. Ich habe Uwe Steimle. Kennt man jetzt in NRW vielleicht nicht so sehr.
Ja, aber der hat den Honny immer nachgemacht. Also ich kenne ihn zumindest.
Du kennst ihn schon. Der hat den Honny auch nachgemacht und so. Und wenn man den trifft, das ist eigentlich ein ganz normaler Typ. Ja, mit dem kannst du dich ganz normal unterhalten. Der ist sympathisch. Der hat jetzt schon einen IQ oberhalb der Zimmertemperatur. Also das ist wirklich eigentlich ein umgänglicher Typ. Und ich guck gestern oder vorgestern bei Facebook zufällig einfach mal so quer. Man sollte das einfach mittlerweile lassen. Man sollte dort wirklich nicht mehr reingucken. Und dann sehe ich ein Video von dem. Das heißt irgendwie Zeitungsschau. Das scheint also regelmäßig dort zu geben. Und der hat ja auch relativ gute Klickzahlen, weil es gibt sicherlich schon viele Leute, die den total gut finden oder was weiß ich. Und er erzählt den Leuten wirklich, Bill Gates hat vor, uns Chips unter die Haut zu schießen, um uns zu manipulieren und zu kontrollieren. Das erzählt er den Leuten. Das lässt er so im Raum stehen. Da denke ich mir, welches Ziel verfolgt dieser Mensch mit so einem Schwachsinn? Hat er sich vielleicht doch die Birne völlig weich geschossen jetzt in der Corona-Zeit? Warum macht man sowas, Micha?
Ich kann das
überhaupt nicht nachvollziehen, dass ein halbwegs intelligenter Mensch, also dass es irgendwelche, keine Ahnung, Dorfdeppen gibt, die sowas, und die sich irgendwie wichtig nehmen und die sich vielleicht anders alles nicht erklären können. Aber jemand, der eins und eins und vielleicht sogar noch eine eins zusammenzählen kann, wie jemand auf solche Ideen kommen kann oder auf die Idee kommen kann, so einen Unsinn nachzuplappern, das verstehe ich nicht. Also es reichen doch zwei Klicks im Internet, um zu gucken, wie die Sache da zusammenhängt mit Bill Gates und seiner Stiftung und den Forschungsarbeiten und was da gemeint war mit den Chips, was überhaupt nichts mit Corona und mit Manipulation zu tun hatte oder damit, dass jeden Menschen auf diesem Planeten irgendwelche Chips implantiert werden sollen. Also das hat man in 2 Minuten hat man das recherchiert. Wie kann man sich als jemand, der da, ich weiß nicht, wie viele Leute der einsammelt dort auf seinem Account, aber wie kann man sich, es ist ja trotzdem ein bisschen Verantwortung, wie kann man sich da hinsetzen und so einen Schwachsinn verbreiten? Uwe Steimle, ich weiß, du hörst diesen Podcast nicht, aber vielleicht gibt's jemanden, der ihn hört und den Uwe kennt, fragt ihn das bitte mal persönlich. Ich kann es nicht verstehen.
Ja, interessant auch, dass das dann so gerne mal so abdreht, wenn man dann nicht mehr so in der Öffentlichkeit steht, ne? Also sprich, er hat ja seine Sendungen, die hat beim MDR verloren, weil er sich da sehr gegen Flüchtlinge, glaube ich, ausgesprochen war das, ne? Also da sehr polemisierte, Ist das das richtig?
Kann man so sagen, ja, war schon Polemik, ja.
Genau.
Ja,
ja, so, und da hat dann ja der MDR irgendwann gesagt, nee, das wollen wir jetzt so nicht mehr haben. Mhm. Und das aber ist ja mehrmals schon gewesen, dass dann solche Leute, die früher, die du zu den Intellektuellen gezählt hättest, sogar zu den Liberalen, die Vorkämpfer waren für verschiedene Dinge, dass die dann so, wenn sie dann sozusagen so da raus sind aus der ersten Linie, diese Aufmerksamkeit nicht mehr haben, dann plötzlich interessante Meinungen kundtun. Ja. Und dann immer mehr in so gewisse Ecken rutschen, wo ich mich dann frage, ist das so, müssen die ihre Klicks verkaufen bei YouTube? Andere würden, die Verschwörungstheoretiker würden sagen, ja jetzt darf er sagen, was er die ganze Zeit gedacht hat.
Er darf das ja, das ist ja auch okay, das soll er doch machen, das ist auch toll, das ist ja immer der Beweis, dass ja gerade die Leute, die am meisten davon schwafeln, wir hätten in diesem Land keine Meinungsfreiheit, die dürfen und nutzen das ja auch am meisten und dürfen auch am meisten schwafeln und hauen ja wirklich auch den größten Scheiß raus, ohne dass ihnen irgendwas passiert und das ist ja auch gut so. Das ist ja wirklich toll, dass sie das sagen dürfen und ich gönne ihm das ja auch und er soll das auch sagen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir ihm das verbieten wollen. Ich verstehe es nur einfach intellektuell nicht. Weißt du, ich meine, natürlich soll er, von mir aus kann der erzählen, dass Angela Merkel Reptologin, was ein Reptil, das ist mir doch egal. Aber ich verstehe es rein menschlich nicht. Weißt du wie? Ich mache mir ja auch keine Sorgen um die Leute, die da unterwegs sind und jetzt um die Häuser ziehen. Ich meine, da sind sicherlich viele dabei, die sich wirklich Sorgen machen um die Zukunft. Kommt und sagen, wir müssen die Maßnahmen endlich lockern, ich bin Gastronom oder was auch immer und das muss jetzt endlich mal losgehen. Aber du hast ja da wirklich auch viele Deppen, aber das ist ja nun auch gedeckt durch die Meinungsfreiheit. Das ist ja, ich meine, Demokratie muss das aushalten. Wir hatten in dieser Woche, haben wir das Beispiel in der Sendung gehabt, zum Beispiel Vegetarierpartei bei der letzten Bundestagswahl. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Prozent die hatten an Stimmen. Ich sag jetzt mal 1%, ja? Mhm. Partei der Vegetarier und Veganer, die gibt's wirklich in Deutschland. So, das sind also bei 60 Millionen Wahlbeteiligten, die Deutschland etwa hat, 600.000 Leute. Stell dir diese 600.000 Leute mal vor in Berlin vorm Brandenburger Tor. Die machen eine Riesendemo. 600.000 Leute für vegetarische Ernährung. Du würdest doch den Eindruck haben, dass es in Deutschland überhaupt keinen einzigen Fleischfresser mehr gibt. Mhm. Ja. Und trotzdem ist es nur 1%, was sich da versammeln würde. Was das für eine Riesenmasse wäre, jetzt subjektiv von der Empfindung, von der Wahrnehmung her. Und trotzdem ist es immer noch verschwindend gering. Und ja, so muss man das sehen, wenn in Sachsen, ich glaube, am letzten Montag waren 850, die Polizei hat 850 Leute gezählt, die sowohl insgesamt gegen diese Maßnahmen demonstriert haben. Ja, dürft ihr, alles toll, macht das, aber wie gesagt, manchmal fehlt es mir an Verständnis, schlicht und ergreifend. Ja,
und ich finde es dann schwierig, wenn das alles unter dem Motto, das ist meine Meinung, ich darf meine Meinung nicht sagen, sie wollen mir meine Meinung verbieten und dann erzählen sie, das Virus gibt's gar nicht, laufen ja auch schon ganz viele rum, das Virus ist eine Verschwörung, damit soll abgelenkt werden von... Kreuze bitte an, was immer du da haben möchtest. Ja, genau. Da gibt's ja die verschiedensten lustigen Theorien. Und dann sagen die, sie wollen mir meine Meinung nehmen. Und wo du sagst, ja, also, habe ich diese Woche einen schönen Satz gelesen von Dunja Hayali, also hier von ZDF, Morgenmagazin unter anderem. Die hat geschrieben, sie können ihre eigene Meinung haben, nicht aber ihre eigenen Fakten. Und das ist ja das Problem, dass ja ganz viele Sachen in Abrede gestellt werden, die einfach faktisch richtig sind. Also dieses Virus gibt es, es sterben Menschen daran, das ist hochinfektiös und so weiter und so fort. Da kann man jetzt unterschiedliche Meinungen zu haben, was das in der Konsequenz bedeutet, aber sich hinzustellen zu sagen, es ist meine Meinung, das Virus gibt es nicht, das hat ja nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, das ist einfach nur Doofheit. Das ist.
Ja. Wir halten das aus.
Ja, wir halten
Demokratie muss das aushalten.
Ja, natürlich, die sollen das alle erzählen dürfen, aber meiner Meinung nach dürfen sie sich nicht hinstellen und dann zum Beispiel erst mit 1000 Menschen zusammen ohne Mundschutz eng gedrängelt da stehen und demonstrieren. Das wäre dann eben falsch und dann anschließend in die Altenheime reinzugehen, das wäre natürlich
und
nicht richtig.
Und auch bitte nicht küssen und schon gar nicht so, als würde man, wenn man hungrig ist, gleich das ganze Essen verschlingen wollen.
Ja. Es sei denn, es ist ein Reptiloid.
Jawohl.
Dann küssen Sie gerne mit einer Handvoll Würmer zum Beispiel.
So ist es. Oder ihr seid gerade auf einer Fahrradtour mit Jan Ulrich oder wie auch immer.
Das auch. Also, so. Aber das ist ja, vielleicht müsste man manchen Leuten empfehlen, mehr Fahrrad zu fahren, weil sie es dann nicht mehr fortpflanzen.
So, das lassen wir jetzt bestimmt. Ich setze mich jetzt aufs Fahrrad und fahre in den verdienten Feierabend. Wir sind schon wieder über eine Stunde. Wir müssen Schluss machen.
Ich höre aber nur nichts raus, dass sich deine Stimme geändert hätte, durch das viele Fahrradfahren übrigens. Also da mache ich mir noch keine Sorgen.
Wir warten es ab, wünschen euch eine schöne Zeit. Das war schon wieder. Und gerne mehr am Radio.
Auf jeden Fall, sehr gerne.
Morgen früh
und wenn ihr noch Tipps habt, auch für junge Küsser zum Beispiel, wie die Sandra heute.
Ja, bitte,
wir
gerne.
Wir geben das gerne alles weiter. Wir lernen ja auch dazu. Also
ja, natürlich.
Wird ja auch bei uns besser.
Ja. Wir hören uns im Radio. Auch nach 18 Jahren kommen wir noch 6-mal in der Woche.
Und das gefällt dir sehr, oder?
Das gefällt mir sehr.
Ja, das sind ja meistens auch Männer, die sowas sagen, die vorher viel Fahrrad gefahren sind, ja, die sich dann aber daran festhalten müssen, dass sie sowas sagen können.
Vielleicht haben die mir so einen Chip irgendwie unter die Haut gepflanzt und ich weiß es gar nicht.
Vielleicht
so bei der letzten Impfung.
Aber vielleicht hättest du dann mal nachfragen können, ob sie dieses Phipps-Asmus ein Upgrade geben können. Dann hättest du zumindest die ganzen Gags mal im Background.
Das stimmt. Oder ich lerne einfach die Manta-Witze auswendig.
Die kannst du alle noch umdrehen.
Wollte ich sagen, das ist ein guter Ansatz.
Da kann man noch was draus machen.
Ja. Okay, Micha. Dann nochmal auf einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und wir wünschen euch nur das Beste.
Ich habe noch einen gerade gefunden, sagt der eine Manta-Fahrer zu einem Kollegen. Ich habe mir gestern einen Duden gekauft, sagt der andere. Und? Schon eingebaut?
Sehr gut. Man kann auch darüber lachen.
Was macht ein Manta-Fahrer, wenn ihm ein Wildschwein ins Auto gelaufen ist? Er fährt zum Straßenverkehrsamt und lässt es sich eintragen. Ja, war eine schöne Zeit.
Der Duden war besser. Schon eingebaut, Micha. Also, auf eine schöne Zeit. Vielleicht bis demnächst im Radio oder demnächst hier im nächsten Podcast. Micha, mach's gut.
Tschüss.